ich noch im Inneren des Prenzlauer Berg gewohnt habe, da hatte man immer früh morgens, wenn man so, in so einem Halbschlaf war, hatte man immer dieses so dieses eigenartige Kratzen auf diesen Schweinebäuchen und anderen Pflastersteinen, die so in den Berliner Straßen ausliegen. Und dann wusste man Rollkoffer.
Rollkoffer.
Rollkoffer. Kies und Kiez, der Sound der Gentrifizierung. Von Carmen Gräf, Martin Daske und Burkhard Schmidt.
Christoph Gröner, Vorstandsvorsitzender der CG-Gruppe AG.
Wir haben uns zurückgehalten. Wir kaufen ganz brutal nur zu den Preisen an, an die wir glauben. Und wir lassen uns da auch von niemandem verunsichern. Das ist dann wieder der ganz große Vorteil. CG-Gruppe AG heißt Leipzig, Dresden, Berlin, Köln, Frankfurt, Düsseldorf. In Leipzig haben wir uns verzehnfacht. Wir haben dort für Milliardeninvestitionen für die nächsten 3 Jahre angeschoben. In Dresden haben wir das gemacht. Wir haben uns, sind sehr, sehr groß in Köln eingestiegen, sind da mit mehreren tausend Wohnungen unterwegs.
CG-Gruppe. Immobilien neuer Dimension. Immobilien sind mehr als nur Produkte. Immobilien sind für uns eine Weltanschauung.
Es ist halt so, dass wir hier in Berlin Umstände haben, die schon ein bisschen schwer zu erklären sind. Ich meine, ich darf als Vorstand einer Immobiliengruppe, die in Deutschland Kontakte mit Autoritäten, Bürgermeistern, Landesregierungen pflegt, durchaus vergleichen. Und der schwierigste Standort ist in der Tat Berlin.
Saskia Hebert, Architektin und Stadtforscherin vom Büro Subsolar Architektur und Stadtforschung.
Berlin macht vieles falsch, aber das machen auch viele falsch. Und Berlin kann auch nicht alles richtig machen in einer Situation, wo einfach so eine Schieflage in diesen internationalen Geldströmen entstanden ist. Aber auch die New Yorker können sich New York nicht mehr leisten und die Tokioter können sich Tokio nicht leisten. Also das heißt, es wird ja nicht gefragt, ob die lokale Bevölkerung das besonders lustig findet, jetzt zum Spekulationsgegenstand zu werden, sondern das passiert. Und das wird nicht in den Städten entschieden, sondern in den Konzernzentralen und den Aktiengesellschaften dieser Welt.
Michael Lafont, Stadtentwickler und Projektmanager von der Spreefeld-Genossenschaft und Idee 22.
Es ist echt heftig geworden. Das wissen wir alle mit den Mietensteigerungen, mit den Bodenpreisen. Es geht jeden Monat weiter. Die Politik kann noch einiges lenken und steuern, aber eben nur mit der Zivilgesellschaft, nur wenn ja, diese Richtung noch einmal ein bisschen zu justieren, sonst sind wir London oder Paris in 5 Jahren.
Spreefeld-Genossenschaft. Generationsübergreifende, sozial gemischte, nachbarschaftliche und nachhaltige Arbeits- und Wohnformen.
Jetzt schauen wir uns die gleiche Immobilie an. Die ist nicht 15 Mal teurer geworden in den letzten 50 Jahren, sondern 30 Mal. Die hat immer noch Türen, immer noch Fenster, die hat immer noch den gleichen Parkett. Das Bad sieht auch nicht viel besser aus. Das hat im Prinzip nichts gewonnen. Die Heizsysteme sind die gleichen, die Technologie. Und das ist natürlich dann so, das ist also doppelt so teuer geworden zum Auto und hat natürlich die Bevölkerung abgehängt, sich bezahlbaren Wohnraum zu machen. Das heißt, wir haben hier eine Aufgabenstellung, die man nicht so einfach auf den mobilen Bauträger ablegen kann, sondern wir haben ein strukturelles, substanzielles Problem, das Politik und Wirtschaft gemeinsam lösen müssen.
Eva Willig aus Neukölln, Mitbegründerin Wohntisch.
Wenn Sie überlegen, in Neukölln ist der Hartz IV Bestandteil an Bürgern 29%, in der gesamten Stadt sind es nur 19%. Und mein Vermieter, ich wohne auf der Karl Marx, die ist seit Jahren Sanierungsgebiet, die wird hergerichtet und natürlich über kurz oder lang werden wir eine sehr attraktive Straße sein. Na, vorher wollte keiner nach Neukölln, jetzt sind wir ein Hipsterbezirk. Und insoweit ärgert es den natürlich, dass da jemand sitzt, der sich nicht verdrängen lassen will.
Die Immobilienwirtschaft ist in keiner Weise in der Lage, den Ansprüchen gerecht zu werden, die da sind. Die Immobilienwirtschaft ist im Moment aus meiner Sicht dazu gut, einer ganz kleinen Bevölkerungsschicht, oder ich sage es mal zwei Bevölkerungsschichten, Wohnraum zu verschaffen. Die eine Bevölkerungsschicht nennt sich Double Income, No Kids, also zwei Einkommen, kein Kind, oder Menschen, die über ein besonders gutes Einkommen verfügen, oder Menschen, die in einer Outstanding Position, also die einfach mehr Geld verdienen als der Durchschnitt der Gesellschaft. Die werden zurzeit von der Immobilienwirtschaft, auch zugegeben von uns, mit Wohnraum versorgt. Rechnen wir mal, das betrifft etwa 10 bis 15 Millionen Menschen in Deutschland, die da einfach deutlich besser situiert sind als alle anderen. Die werden also seit kurzer Zeit, seit 5 Jahren jetzt auch mit Wohnraum versorgt. Da kostet eine Wohnung dann 600.000 Euro oder 1 Million, oder der Mietpreis liegt bei 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Euro. Diese Wohnung gibt es in Hamburg, in München, in Berlin, in Frankfurt, überall.
Rollkoffer. Also privat verbinde ich einfach damit, dass ich alles mitnehmen kann, was ich möchte und so bequem wie möglich, und dass ich das nicht hinten auf meinem Rücken tragen muss. Und ein Rollkoffer beinhaltet eigentlich im Prinzip, wenn ich unterwegs bin, mein Leben, was ich eigentlich im Prinzip in diesen Momenten oder in dieser Zeit einfach benötige. Und das ist für mich genauso wichtig wie mein Laptop. Und ein Rollkoffer ist für mich einfach eine Leichtigkeit.
Und dann haben wir nochmal 5 bis 10 Millionen Menschen, das sind die Sozialhilfeempfänger, die werden auch mit Wohnraum versorgt, weil das ja von unserer Verfassung so vorgesehen ist, dass es immer den Ärmsten eben Wohnung gibt. Die werden durch kooperative Baulandmodelle, durch große Gesellschaften, die genossenschaftlichen Charakter haben oder den Kommunen gehören, bereitgestellt. Also die kriegen auch in aller Regel eine Wohnung, werden nicht auf der Straße gelassen. Und dazwischen leben 60 Millionen Polizisten, Angestellte, junge Frauen, die in der Parfümerie arbeiten, Menschen, die in Pflegeberufen, sonst was, die haben wir jetzt ausgeblendet. Die 60 Millionen Menschen kriegen keine Wohnung zwischen 8 und 12 Euro, die vielleicht auch noch intelligent geschnitten ist, sodass man sich zu zweit leisten kann, sondern die sind total aus der Überlegung der Wirtschaft und der Politik entfallen.
Tegel, Last Minute. Von hier aus geht es hinaus in die Welt oder mitten hinein in die Hauptstadt. Style, Leichtigkeit und Geräumigkeit. Der erfrischend sportliche Look und die dynamische Oberflächenstruktur verleihen dem Reisekoffer der Serie Tegel ein äußerst stilvolles Erscheinungsbild.
Annette Gröschner, Autorin und freie Journalistin aus Prenzlauer Berg.
Also ich bin 1983 nach Berlin gekommen, damals nach Ostberlin, und habe eine Wohnung besetzt, zusammen mit einem Freund. Das heißt, man hatte einen Dietrich, so einen gebogenen Haken. Dann ist man von Haus zu Haus gegangen, am besten mit einem, der sich gut auskannte in der Gegend, hat geguckt, wo keine Gardinen an den Fenstern sind, wo die Fenster seit Ewigkeit nicht geputzt sind. Und dann hat man geguckt, ob man in die Wohnung reinkommt, wenn kein Name dran stand. Da sind auch ein paar blöde Sachen passiert, Leuten, die dann irgendwo reinkamen und eine alte Frau wohnte noch in der Wohnung. Solche Sachen sind auch passiert. Oder es gab einen Freund, der hat aus Versehen eine konspirative Wohnung der Stasi aufgebrochen. Also solche Sachen gab's. Ich hatte damals eine Wohnung, da war die Außentoilette rausgefault und ich musste jeden Tag aufs U-Bahn-Klo gehen. Und mich mit den Leuten im Haus verbünden, damit ich ab und zu mal eine Toilette hatte. Das waren eben Wohnungen, da bezahlte man dann 30 Mark auf das Konto der kommunalen Wohnungsverwaltung. Und es hieß immer, wenn man dreimal eingezahlt hat, dann bekommt man die Wohnung. So bin ich halt zu meiner ersten Wohnung gekommen und habe dann noch viele andere gehabt. Aber das waren eben meistens Wohnungen, die keinen Komfort hatten, immer Außentoilette. Also damals gab es noch Eisblumen am Fenster im Winter und ich muss auch sagen, dass ich die Eisblumen wirklich sehr vermisse. Ich finde, Eisblumen sind was Wunderbares und in der Zeit, als es keine Schnittblumen zu kaufen gab, waren Eisblumen natürlich ein sehr schönes Geschenk, was man bekommen hat, auch wenn man wahnsinnig gebibbert hat, weil man ja immer diese Kohlen aus dem Keller holen musste. Ich hatte auch eine Zeit lang eine Wohnung, wo es keinen Keller gab und ich musste jeden Tag die Kohlen klauen draußen auf der Straße. Da standen die großen Kohlenwagen rum. Und es gab dann immer so eine Abmachung, wer mich besuchen kommen will, muss mindestens 3 Kohlen mitbringen. Und die wurden dann auch gleich in den Ofen reingesteckt.
Was leiste ich, um den Menschen ein warmes Popo im Bett zu organisieren? Was muss ich tun, damit es warmes Duschwasser gibt? Nehme ich ein bisschen Sonnenkraft dafür, Solarthermie? Tue ich mit Photovoltaik die Luftwärmepumpen versorgen und so weiter? Das sind riesige Aufgaben. Da können Sie sich gar nicht vorstellen, wie viel Kraft es an den Vorstand heute kostet, in seinen Objekten dafür Sorge zu tragen, dass dieses Spiel mit den vielen Kugeln, das sind wie kommunizierende Wörter, Solarthermie, Photovoltaik, Geothermie, Blockkraftwerke, Gas, Öl, Fernwärme, das Zusammenspiel von all diesen Eisspeicher, was kann an welcher Stelle sinnvoll? Für jedes Objekt kann ich Ihnen versprechen, gibt es keinen von vornherein, so machen wir es.
Einfach die Nachfrage hat sich geändert. Das ist auch wieder Markt. Also das International Capital schwebt über unseren Köpfen und schlägt sich nieder in, weiß ich nicht, Isländerinnen, die überteuerte Mietshäuser kaufen, weil sie noch nie irgendwie ein Finanzierungsmodell durchgerechnet haben. Die haben aber einfach Geld, was sie unterbringen müssen und was sie gerne krisenfest investieren möchten. Das treibt die Preise. Also wir entfernen uns halt immer weiter davon, dass eine Kostenmiete so gerechnet wird, dass sie ein Gebäude refinanziert in der Zeit von, früher waren es mal 12, dann waren es mal 18, dann waren es 20 Jahre. Ich weiß nicht, ich glaube, heute ist man eher bei 30. Also und ich denke schon, dass viele Investoren sich wundern, wenn sie dann so eine Kiste gekauft haben, wie wenig Miete die Berliner eigentlich zahlen und der Weg dann trotzdem an sein Geld wiederzukommen, was der Investor natürlich von Natur aus gerne möchte, ist entmieten und verkaufen. So verschwinden halt immer weiter Mietwohnungen. Also das heißt, die Mietwohnungen werden nicht nur nicht gebaut, sondern sie werden halt auch vernichtet.
Der Reisekoffer aus der Serie Alex. So farbenfroh wie das bunt gemischte Publikum auf dem Berliner Alexanderplatz. So schlicht wie die Gebäude ringsum. Ganz nach dem Motto, harte Schale, bunter Kern.
Rüdger Robert, Unternehmer aus Kreuzberg.
Ja, also ich bin vor mehr als 5 Jahren hier in Grefekiez gezogen. Der Vermieter war eine Gesellschaft, die mir nicht bekannt war. Hausverwaltung war angestammt und üblich. Ich habe dann die Wohnung gemietet. Das war dann schon ein renoviertes Loft. Ein großes Zimmer, sehr schön. Preußische Kappe im Hinterhof, einigermaßen hohe Decken, aber gut annehmbar. War aber dann auch schon ein Mietpreis aufgerufen von über 1.000 Euro. Das Haus wurde dann verkauft an einen Engländer, einen Privatmann, der gedacht hat, na, wo auf der Welt kann man eben noch in Immobilien investieren und jeder erwartet ja praktisch Mietsteigerungen in Berlin wie in Tokio oder London oder anderen großen Städten, die hip sind. Und nach 1-2 Jahren wurde dann angefangen, das Hinterhaus zu entmieten, Quergebäude zu entmieten. Das war sehr freundlich gestaltet, da gab es eine extra Agentur mit sehr wortgewandten, freundlichen jungen Frauen, die uns angeboten haben oder den Mietern angeboten haben, praktisch auszuziehen gegen Obolus.
Rollkoffer.
Der Rollkoffer ist natürlich für mich oft eine Provokation, weil ich meine Tasche selber trage.
Steve Klingenberg vom Kofferhaus Witt.
Am meisten gingen, glaube ich, kaputt. Also mit die Rollen, Griffe und die Ziegelstelle. Also es gibt mal Tage, wo öfters mal Rollen kommen. Es gibt aber auch Tage, wo halt öfters mal ein Griff oder ein Gestänge oder auch ab und zu mal ein Schloss kommt, weil die auch manchmal vom Zoll aufgebrochen werden oder so, um daran zu kommen.
Matti Solarz vom Kofferhaus Witt.
Es gibt auch viele Sachen, wo wir sagen müssen, dass es nicht mehr reparabel ist. Oder wo es wirklich keine Ersatzteile mehr gibt, weil die Koffer zu alt sind einfach.
Jörg Gabriel, Geschäftsführer der Firma Kofferhaus Witt.
Die Fluggesellschaften kriegen letztendlich alles kaputt. Weil wenn sie den ganzen Tag Koffer heben und stapeln müssen, dann schmeißen sie die auch mal irgendwann von oben runter. Oder was auch gut ist, wenn sie jetzt mal am Flughafen aufpassen, wenn die gestapelt sind und dann zur Abfertigungshalle gefahren werden, dann sind die so hoch gestapelt, dass in jeder Kurve 4 oder 5 aus einer Höhe von 5-6 Metern runterfallen. Und da geht halt ein Koffer kaputt. Das bleibt nicht aus.
Sebastian Hartmann, Geschäftsführer der Firma Hauptstadtkoffer.
Wir sind immer dabei, natürlich neue Rollen uns anzuschauen. Die Rollen sind aber ein sehr empfindliches Bauteil an dem Koffer, was natürlich am meisten benutzt wird. Und da muss man auch immer schauen, dass umso leichter sie werden, dass sie natürlich aber trotzdem dann noch sehr, naja, dass sie nicht abbrechen können. Ja, das ist natürlich ganz wichtig.
Ja gut, also der erste Punkt wäre an für sich, dass die Rollen leiser werden. Aber da kommt jetzt eine neue Generation an Rollen, die soll schon leiser sein. Wissen wir noch nicht. Aber das wäre an für sich der einzige Knackpunkt, weil wenn die in kleinen Städten die Reisenden morgens so um 6 Uhr zum Zug laufen, dann ist das beim Kopfsteinpflaster in Rothenburg, ob der Tauber oder was weiß ich, doch recht störend, wenn die Leute nur schlafen wollen.
Kopfsteinpflaster ist auch alles, gar kein Problem. Natürlich ruppelt das ein bisschen, aber das ist überhaupt gar kein Problem.
Uschi Volz-Walk vom Mietshäuser-Syndikat.
Das Mietshäuser-Syndikat besteht schon sehr lange aus den 80ern und entstand durch besetzte Häuser in Freiburg. Und die kamen halt auf die Idee, wie können wir die Häuser langfristig sichern und sozusagen vom Markt nehmen, sodass sie unverkäuflich sind. Und daraufhin wurde das Mietshäuser-Syndikat gegründet und entwickelt und mittlerweile sind es 115 Projekte bundesweit.
Mietshäuser-Syndikat. Selbstorganisiert wohnen, solidarisch wirtschaften.
Das Mietshäuser-Syndikat nutzt die Rechtsform der GmbH und diese GmbH hat zwei Gesellschafter. Zum einen die konkreten Menschen, also zum Beispiel der Verein, der in diesem Haus lebt oder das bewirtschaftet. Und zum anderen das Syndikat, also der Verband aller schon existierenden Hausprojekte. Und als Minderheitengesellschafter hat das Syndikat eine Sperrfunktion und kann den Verkauf des Objektes verhindern. Das heißt, der Verein ist nicht in der Lage, das Haus zu verkaufen ohne die Zustimmung des Syndikats.
Caroline Rosenthal vom Mietshäuser-Syndikat.
Im Allgemeinen, was den Betrieb, den täglichen Betrieb des Hauses oder des Objekts angeht, wer einzieht, wer auszieht, alle diese Dinge bleiben in der Entscheidungsmacht der Menschen, die in dem Projekt wohnen oder das betreiben. Das ist auch ganz wichtig fürs Syndikat, die sogenannte Projektautonomie.
Rollkoffer, Rollkoffer.
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 Alexander Steffen fotografiert Brachen und hat das Fotobuch Vanishing Berlin publiziert.
Rollkoffer ist quasi das Symbol
Also es ist ein bestimmtes Geräusch, was man in Berlin eben weit mehr als früher wahrnimmt. Das sind eben Leute, die viel unterwegs sind. Also es ist ein Symbol. Ich selber benutze auch einen Rollkoffer. Daran ist ja jetzt erstmal nichts Verwerfliches. Aber ich glaube, in erster Linie symbolisiert es eben die Schar an Touristen aus aller Welt, die eben Berlin jetzt nochmal so mitnehmen wollen, wie es ist, und die hier für ein Wochenende für wenig Geld herfliegen und was auch immer sie für Leidenschaften haben, denen nachgehen und dann mit ihrem Rollkoffer wieder zurück zum Flughafen rollen und zurückfahren, wo immer sie hergekommen sind, oder sich eben in die Stadt verlieben und versuchen, hier irgendwie eine Perspektive aufzubauen.
Und da muss man auch sagen, dass das Syndikat auch nicht nur aus linksautonomen Projekten besteht und daher es auch Überlegungen gibt tatsächlich, ob man auch Sachen auslagern kann, ja, für welche Sachen man tatsächlich auch bezahlen möchte, sowas wie eine Hausverwaltung, wenn sich einfach wirklich niemand im Haus findet. Und das sind Diskussionen, die kennt man so nicht von klassisch linken Hausprojekten, die fangen im Syndikat an. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Also mich interessiert das sehr, inwiefern das Syndikat eben auch, man sagt dazu, glaube ich, Mainstreaming heutzutage, also inwiefern das anschlussfähig ist an die Lebensrealität von Menschen, die nicht in linken Projekten immer zu sich bewegen. Das ist auch eine sehr, sehr spannende Tendenz im Syndikat, die eben an ganz verschiedenen Stellen hochkommt. Wenn wir ein neues Hausprojekt machen und die müssen 9 Euro kalt Miete zahlen, das finden wir schwer zu verstehen. Und dann sagen wir in Berlin, aber dann wird es keine Berliner Projekte mehr geben, wenn wir nicht bereit sind, auch Projekte mit so teuren Mieten ins Syndikat aufzunehmen. Und da entstehen die Bruchstellen. Und wir haben viele Leute aus einer, na gut, aus meiner Sicht älteren Generation, aber ich sag mal, die so Richtung Ende ihres Arbeitslebens gucken und sagen, sie haben Angst vor Altersarmut, sie haben Angst, wenn sie nachher als Freiberufler oder wie auch immer pensioniert sind und sich dann eben die steigenden Mieten irgendwann nicht mehr leisten. Das heißt, sie wollen jetzt in ein Hausprojekt einsteigen und sagen, wir können jetzt noch 10 Jahre lang einen relativ hohen Mietpreis zahlen, aber wir müssen wissen, dass sich das im Alter nicht weiter steigert.
Wir raten Häusern, also Hausprojekten ab, Häuser zu kaufen, die zu teuer sind. Weil das ist schon klar, also wenn es 12 Euro oder 14 Euro Miete bar rauskommt, die werden nicht aufgenommen. Weil wir sagen, sozialverträgliche Mieten ist unser Standard, unser Grundsatz, den wollen wir auch nicht verlassen. Deswegen gibt es schon auch Abraten von bestimmten Häusern, die einfach überteuert sind.
Wir müssen Wohnungen unter 10 Euro Kostmiete machen, das gibt es nicht. Das ist Schrott. Da müssen sie irgendwie den Zement aus dem Beton klauen oder sie müssen den Teppich oder den Parkett weglassen oder es durch die Dächer reinregnen lassen oder keine Dreifachverglasung mehr reinmachen und so weiter.
Wir reden hier über Menschen, die mit 5 bis 7 Euro pro Quadratmeter kämpfen müssen, weil sie eben ganz unten sind in der Nahrungskette oder eben auf Sozialleistungen angewiesen sind. Und das Arbeitsamt bezahlt nicht 11 bis 13 Euro im Quadratmeter. Das ist illusorisch. Das heißt also, diese CG-Gruppe ist komplett losgelöst von der Basis.
Die Aktivisten und Aktivistinnen der Aktionsgruppe Rigaer Straße möchten anonym bleiben. Sie treffen sich jeden Sonntagabend zum Kiez-Scheppern. Damit wollen sie gegen das Bauprojekt Carré Samariga der CG-Gruppe protestieren.
F-Hein. Glänzende Qualität in Matt und Farbe. Genauso multikulti und stylisch wie der Berliner Szenetreffpunkt Friedrichshain, der aufregendste Trendbezirk und Hotspot aller Berlin-Touristen, in dem der Sound der Rollkoffer über den Bezirk herrscht. So modisch ist auch der Reisekoffer aus der Serie F-Hein. Hier leben die kreativsten Köpfe der Stadt. Hier wird Party gefeiert. Hier versammelt sich die ganze Welt.
Ich will das mal so erklären. Ich bin 2008 nach Lichtenberg gegangen. In Lichtenberg habe ich eine große Investition getätigt, habe ich für 50 Millionen investiert und habe den Banken erklärt, ich glaube an 6 bis 8 Euro Miete, eher 8, 9 habe ich in mir gedacht, aber ich habe nur 6 und 8 gesagt, um nicht wie ein Scharlatan dazustehen, weil das Mietniveau war 5,50. Dann haben wir 10 bekommen. Habe ich mich gefreut. Also meine 9, hoffnungsvoll, ich habe 10 bekommen. Die Investoren sind mir um den Hals gefallen, weil ich natürlich viel mehr gemacht habe. Die Banken haben mich argwöhnisch angesehen.
Ich finde, dass die Stadt wirklich sehr genau auf die Finger schauen muss, solchen Investoren, weil ich meine, man hat ja eigentlich die Möglichkeiten, man hat den Mietspiegel, man muss es nur durchsetzen, ja. Und es darf einfach eine Wohnung nicht von 5 auf 12 Euro erhöht werden. Das geht eigentlich nicht. Und wenn man diese Regeln, die man selber aufgestellt hat, nicht einhält oder nicht kontrolliert, dann hat man natürlich dieses Problem, weil keiner, der eine Wohnung sucht, wird irgendwie stunk machen, bevor er einen Mietvertrag unterschrieben hat, weil er kriegt diesen Mietvertrag einfach nicht.
Ich selbst wohne auch im Erdgeschoss und wenn dann da die Rollkoffer vorbeikommen, also erstens ist das eine tierische Geräuschbelästigung und dann ist es halt auch wirklich so das, was auch eben Wohnraumbesetzung halt ausmacht hier. Ne? Schon, ja, also mir stellen sich die Haare hoch. Also wir sind eine Aktionsgruppe in der Rieger Straße oder über die Rieger Straße haben wir uns zusammengefunden. Das ist hier im Nordkiez von Friedrichshain und wir haben uns zusammengefunden, um gegen Luxusbauten in der Rieger Straße 71, 73 zu demonstrieren und aktiv zu werden, die hier flächendeckend den Kiez aufwerten werden und insbesondere die CG-Gruppe, die in Berlin überall aktiv ist und die sich auf die Fahne geschrieben hat, unter anderem die Mietpreisbremse auszuhebeln und auch vom Klientel her Leute reinzuholen, die überhaupt keinen Bezug haben zum Kiez und die aber einfach auch das Geld haben und somit direkt eine Vertreibung eben ansteht.
Wir wollen den gesunden Menschenverstand. Wenn ich mit meinen Kindern an den Objekten vorbeigehe, die ich baue, möchte ich sagen, wir haben alles getan, was technologisch sinnvoll und bezahlbar möglich war heute, um CO2 zu vermeiden. Und ich kann Ihnen in Deutschland Projekte, ob 15 Tonnen, 150 Tonnen, 300 Tonnen CO2 im Jahr, und das sind Millionen Liter Sprit. Ich fahre ganz ehrlich gesagt nach wie vor ganz selten selber mit meinem Porsche durchgegangen, habe richtig gutes Gewissen, weil ich jeden Tag daran arbeite, Tausende von Liter Sprit, Tausende Tonnen von CO2 zu machen. Da können wir jetzt eine hervorragende Diskussion drüber führen. Auch muss man natürlich keinen Porsche fahren und natürlich kann man auch das sein lassen.
Aber wir dürfen uns jetzt nicht nur auf CG stürzen, weil wenn CG jetzt sagt, och, passt mir nicht mehr, ich verkaufe das an einen anderen Investor, dann haben wir das gleiche Problem. Es geht hier grundsätzlich um das Problem, Investoren zu stoppen, die hier reinmarschieren, die dicken Millionen kassieren und dann wieder rausreiten, aber ein komplettes Milieu zerstört haben. Darum geht es. Und CG ist jetzt derjenige, der es hier versucht und der muss jetzt gestoppt werden.
Aktionsgruppe Rieger Straße. Wohnungen für Menschen, nicht für Profite. Kiez scheppern. Nordkiez lebt. Solidarische Nachbarschaft gegen Gentrifizierung und Polizeigewalt.
Genauso wie wenn ich in der Rieger Straße ein Projekt durchführen möchte. Das sind ja 50 bis 100 grölende Leute, von denen ist keiner Nachbar. Keiner wohnt in der Nachbarschaft. Sondern es sind herbeigekarrte Leute. Wir sagen einfach, wo wohnst du? Ich wohne da auch ja unten. Also wenn man Glück hat, kommen sie aus Friedrichshain. Aus der Nachbarschaft kommen sie nicht. Wir haben mit allen Nachbarn geredet. Wir kennen die Nachbarn. Und deswegen werden da eben gerade bei solchen Dingen werden Stimmungen aufgerufen, wo ich eben so als Volldemokrat mir die Frage stellen, wieso ist es denn in unserer Demokratie so, dass 80 bis 100 bis 200 gröhlende Menschen mehr Rechte genießen und mehr Aufmerksamkeit bekommen als 10.000 Rentner, denen es vielleicht nicht gut geht, denen die Heizkosten dieses Jahr zu hoch sind, die dringend Hilfe brauchen.
Es gab jetzt 2 Veranstaltungen. Auf der ersten Veranstaltung hat sich der Herr Grömer hingestellt, oder besser gesagt, er hat dann geschrien, dass wir ihn nicht aufhalten werden, dass er das Projekt durchziehen wird, in einem Ton, der schon eher so ein bisschen cholerisch war. Sehr laut. Und auf der zweiten Veranstaltung ist er dann gar nicht selber erschienen, weil er wohl wusste, dass er da wieder cholerisch wird. Da hat er also dann seinen Vize hergeschickt, der auch sehr cool erstmal da agierte. Aber wir haben ihn dann auch durch Fragen auch so ein bisschen reizen können. Und dann hat er, das fand ich sehr interessant, gesagt, ja, dieses Projekt ist ja für Menschen, die keinen Wohnraum haben. Und hat dann im Nebensatz gesagt, ja, und der Wohnraum kostet dann 11 bis 13 Quadratmeter.
Und es gibt Leute, die überhaupt kein Verständnis mehr dafür haben, weil sie im Kiez einfach nicht verwurzelt sind. Und dann gibt es Leute, die kommen in die Richtung des Geländes der 71 oder in andere Ecken, wo jetzt ein Neubau steht und haben Tränen in den Augen, weil sie da aufgewachsen sind oder weil sie damit Verbindungen haben. Und es wird einfach nicht mehr geachtet, ja. Und dieses am Essen sparen, um noch im Kiez bleiben zu können, das können manche überhaupt nicht mehr nachvollziehen.
Saskia Hebert.
Wobei ich halt, wie gesagt, eben auch jetzt niemand bin, der sagt, Gentrifizierung gehört künstlich verhindert oder abgeschafft. Also ich finde es auch manchmal komisch, dass Leute dann meinen, wenn sie irgendwo hinziehen, haben sie das Recht, ihren Kiez so unter die Glasglocke zu stellen, wie sie ihn vorgefunden haben. Also ich meine, dass sich eine Stadt verändert, ist irgendwie auch immer klar. Es wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Und insofern denke ich, dass man auch vielleicht so ein bisschen Flexibilität von Leuten schon erwarten kann, wenn sie es irgendwie hier nicht mehr schön finden. Na Gott, warum ziehen sie nicht nach Görlitz oder nach Leipzig oder irgendwo anders hin, wo sie genau diesen Zustand, den sie offensichtlich lieben, auch finden. Also ich finde, man kann nicht von der Stadt verlangen, dass sie sich immer den eigenen Bildern anpasst oder den eigenen Vorstellungen. Und man verändert sich selbst. Also da finde ich, das ist manchmal auch sehr dogmatisch.
Alexander Steffen.
Städte verändern sich, das gehört zum Wesen von Städten dazu. Das ist natürlich auch in Berlin der Fall. Und man muss natürlich schon konstatieren, dass es in Berlin einfach wahnsinnig lange gedauert hat. Also es ist eigentlich umgekehrt ein Wunder, warum das so lange gedauert hat, bis es dann eben voranschreitet. Und deswegen erscheint es einem wahrscheinlich jetzt besonders ausgeprägt und schnell, weil es eben vorher sehr, sehr langsam nur voranging. Aber es gibt schon Anzeichen dafür, dass Berlin eben sein Alleinstellungsmerkmal, seine Attraktivität zunehmend verliert. Und das Besondere, weswegen die Leute ja auch scharenweise hierher gezogen sind oder eben hierher in Urlaub kommen, dass das eben verloren geht. Das ist eben diese, ja, wie soll man sagen, diese Widersprüchlichkeit, die in diesem ganzen Prozess steht.
Wedding. Die Reise kann kommen. Der Rollkoffer aus der Serie Wedding ist so robust, knallbunt und im Trend wie das Leben im Berliner Stadtbezirk Wedding, in dem die Atmosphäre von der multikulturellen Bevölkerung nur so pulsiert.
Ich meine, jede Straße unterliegt einer Veränderung und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass sich irgendwas verändert. Also das ist für mich ganz notwendig in der Stadt. Also letztendlich war es ja im Prenzlauer Berg auch grauenhaft, also als sich nichts veränderte. Man hatte das Gefühl, man stirbt, ist selber bald Friedhof. Ja? Also dass sich irgendwas verändern muss, ist völlig klar. Aber die Frage ist natürlich, stimmt die Mischung noch? Und das ist eben das, was ich finde, dass es gibt diese Entmischung in Berlin und das ist für eine Großstadt, man sieht das in Köln, nicht Köln, in London oder auch an Paris, ist für eine Stadt nicht gut. Man hat dann in der Mitte die Touristen und die Leute mit den Eigentumswohnungen, die aber nicht allzu oft da sind und das ist irgendwie wie Kulisse. Und das ist hier im Prenzlauer Berg zum Teil auch an manchen Stellen schon so.
Flugzeuge und Wochenendtrips mit EasyJet.
Betrunkene Jugendliche aus Spanien und Griechenland.
Hauptstadtkoffer macht jedes Reiseziel zur Hauptstadt. X-Berg. Matte Eleganz in Kofferform.
Beim Wannsee ist es so, dass wir dort eine Schale gemacht haben, die sehr, sag ich mal, konservativer wird, von der Farbgebung her auch ein bisschen konservativer ist. Das geht eher so auf das ruhigere Publikum, die sagen, okay, also wir wollen jetzt keinen knallig grünen Koffer haben, sondern ein bisschen was in Champagnerfarben.
Cotti, der Multikulti-Koffer. Der Cotti ergänzt die Kofferserien mit einem erfrischend sportlichen Look und einem weltstädtischen Design.
genau, das ist der X-Köln-Koffer, genau, das ist der tarnfarbene Koffer, der wirklich für den X-Köln gedacht ist. Und es wird sehr gut angenommen und also tarnfarbene Koffer auch dieses Jahr ein absoluter Renner. Wir sind auch durchgehend wirklich mit tarnfarbenen Koffer durchgehend ausverkauft.
Saskia Hebert, Architektin und Stadtforscherin vom Büro Subsolar Architektur und Stadtforschung.
Ja, da fällt mir dazu ein, dass ich ganz oft das Geräusch erzeuge, wenn ich pendle zu meinem Arbeitsort in Braunschweig und dann immer denke, hoffentlich hält mich jetzt keiner für einen Touristen. Also ich glaube, ich finde, das ist ein interessantes Bild mit dem Rollkoffer, aber es ist genauso ein schiefes Bild, wie das Gentrifizierungsbild immer leicht schief wird, je nachdem, wer es benutzt. Also ich glaube nicht, dass wir ein Rollkofferproblem haben. Ich glaube eigentlich, ich freue mich, dass diese ganzen Leute in die Stadt kommen. Ich freue mich nicht so sehr darüber, wenn sie hier ihr Geld in irgendwelchen Schrottimmobilien anlegen, weil ich den Mechanismus verstehe, der dann dazu führt, dass ich das nicht mehr machen kann. Aber grundsätzlich glaube ich, das Problem ist nicht der Koffer. Ich habe aber noch ein schönes Zitat zu den Brachen, weil das war eine Bürgerin in einem Beteiligungsprozess in Lichtenberg, die mir mal sagte, ach ja, Planung. Also wenn ich Geld hätte, würde ich noch ein paar Brachen anlegen. Das ist eigentlich eher mein Bild, dass man sagt, man muss diese Räume offen halten. Mit oder ohne Koffer.
Alexander Steffen fotografiert Brachen und hat das Fotobuch Vanishing Berlin publiziert.
Die Brachen verschwinden natürlich aus der Innenstadt. Ich meine, das ist was Berlin immer geprägt hat, dass also Menschen, die nach der Wende nach Berlin gekommen sind, können sich das teilweise überhaupt gar nicht mehr vorstellen, wie das halt aussah. Es war ja ganz normal, dass man mitten im Zentrum riesige Flächen hat, die unbebaut waren, die so verwunschen, bewachsen waren mit irgendwelchen seltsamen Bäumen und Sträuchern und wo ich eben, wie gesagt, als Kind viel Zeit verbracht habe. Das war auch immer so ein gewisses Abenteuergefühl. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, die musst du jetzt fotografieren, weil sonst sind sie für immer weg. Bis vor 5 Jahren, also ich würde mal sagen, so vor 5, 6 Jahren, also vielleicht genau in dem Moment, wo ich angefangen habe, das war vielleicht Intuition, aber hat quasi Berlin diesen Dornröschenschlaf irgendwie hinter sich gelassen, ist aufgewacht.
Eigentlich praktisch, aber wenn man jemanden mit so einem Rollkoffer sieht, denkt man immer, das wäre ein Spießer. Vor allem im Urlaub, wenn man selber mit so einem Rucksack unterwegs ist.
Ich hatte den Fotoapparat dann eben dabei, wenn ich irgendwo spazieren gegangen bin, und das war eher zufällig. Und dann wurden es immer mehr Bilder und dann irgendwann habe ich angefangen, das auch ein bisschen professioneller im Sinne von, ich habe mir das vorgenommen, bin aufs Fahrrad, habe mir irgendeine Gegend ausgesucht, wo es eigentlich keinen Grund gibt, hinzufahren für mich, und habe das aber dann eben zum Anlass genommen, mich da umzugucken, hinter jede Ecke zu gucken, jede kleine Nebenstraße nochmal abzuklappern. Viele Traditionsbetriebe, viele alteingesessene Geschäfte, ob das jetzt irgendwelche Haushaltswarengeschäfte oder Klamottenläden, wo die Omas ihre Mieterwaren kaufen oder wo andere dunkle Geschäfte abgehen, von denen man nichts weiß, jedenfalls die seit vielen, vielen Jahrzehnten immer an Ort und Stelle waren, verschwinden eben.
Eva Willig aus Neukölln, Mitbegründerin Wohntisch.
Die schönste Erinnerung war Eisenbahn Kießling, weil Frau, die sonst nicht sehr viel mit Handwerk am Hut hatte, dort mit einer Schraube hingehen konnte, die auf den Tisch gelegt hat. Der hat in eine Schublade gegriffen und hat 5 davon rausgezuppelt. Und das ging dann für ein Appel und ein Ei über die Bühne. Gegenüber war Kofferpanik, ein Fachgeschäft, noch um die Jahrhundertwende entstanden. Ja, die Straße sah total anders aus. Also nicht total anders, aber die Häuser waren natürlich, weil es ja Gründerzeithäuser, viele davon sind, war auch schon so, aber Die Geschäftsspektren waren wesentlich, ja, bürgernäher, wenn man das so nennen kann.
Annette Gröschner, Autorin und freie Journalistin aus Prenzlauer Berg.
Da war also seit Jahrzehnten schon kein Geschäft mehr. Also es gab diese Zeit, vor allen Dingen in den 70er und 80er Jahren, wo eben fast kein Geschäft auf den Straßen war, weil alle überall Rollos runter waren oder die Läden waren zu Wohnungen umgebaut oder so. Und durch diese Wende kam eben diese wunderbare Zeit, wo all diese Rollos hochgelassen wurden. Und dann war eben in jedem Laden plötzlich eine Kneipe drin, also mit zusammengeklauten Stühlen und alten Nähmaschinen, Unterteilen, wo eine Platte draufgelegt war. Und dann wurde Flaschenbier verkauft und gut war. Ne? Und das war so ein Zustand, der so 10 Jahre anhielt. Und dann änderte sich das, die Kneipen flogen raus. Und nach sind wir dann zu einem Zustand gekommen, der heute ist, dass quasi jedes dritte Geschäft ein Wohnaccessoire-Geschäft ist, wo man sich fragt, die Wohnungen sind ja eigentlich schon voll, was braucht man denn noch ein Wohnaccessoire-Geschäft? Mein Vater, der sagte dann irgendwann, ihm wäre immer aufgefallen, dass die Leute mit den westdeutschen Nummern immer im Vorderhaus wohnen würden, weil wenn die aus ihrem Auto stiegen und ins Haus reingingen, dann gingen immer im Vorderhaus die Lichter an, währenddessen Leute mit Berliner Nummern immer, da hätte man dann kein Fenster angehen sehen. Es war so eine Beobachtung von ihm und wahrscheinlich hat er auch recht gehabt, aber es war eben halt nach und nach wurden diese Wohnungen eben einfach veräußert und dann sind eben also Leute eingezogen, die dann irgendwie quasi ihre Eigentumswohnung brauchten, um dann eine Familie zu gründen.
Zu der Zeit, da war ich noch nicht verrentet, da war ich noch verharzt. Und da waren ja auch schon, das ging wirklich mit diesen Geschichten los, dass das Jobcenter mich aufgefordert hat, die Miete zu senken. Und dann musste ich eben, und das fand ich besonders pervers, im zweiten Stock, da sage ich auch immer, das ist ein Gentrifizierer, eine Wohnung, wo ich auch Leute von kannte, war 25 Jahre Wohnung, ist jetzt Rechtsanwaltskanzlei und die entblöden sich nicht, dass die Hausverwaltung genau diesen Anwalt benutzt, um gegen die eigenen Mieter zu klagen.
Das war natürlich toll, wenn man so gegenüber sah, wie der alte Mann mit seiner Katze redete auf dem Balkon und eigentlich nur noch in einem Zimmer wohnt und so. Und dann war das Haus plötzlich eingerüstet und die ganzen Einschüsse, die es noch gab, verschwanden. Und es verschwand eben auch der alte Mann und plötzlich lebten in der Wohnung, lebten ein Paar, was quasi eine völlig leere Wohnung hatte und immer abends durch die Räume flanierte, so hin und her. Und irgendwann wurde dann das erste Kind geboren, dann das zweite, dann zogen die aus und zum nächsten ein. Also es war so, man konnte so aus dem Fenster gucken und sah halt die Veränderungen und dass eben die alten Leute verschwanden und dass immer mehr junge Paare kamen.
Michael Lafont, Stadtentwickler und Projektmanager von der Spreefeld-Genossenschaft und Idee 22.
So ist es mit den Genossenschaften. Das ist eine super, auch Berliner Tradition, geht 120, 130 Jahre zurück. Da sind 200.000 Wohnungen in Berlin, die genossenschaftlich verwaltet sind. Die meisten sind in den größeren Traditionsgenossenschaften zu finden, aber es gibt seit den 80ern in Berlin also mindestens 50 neue Genossenschaften, also kleinere, partizipativere, innovativere Genossenschaften. Das hat auch mit Berlin zu tun. Ich habe eine kleinere Privateinheit mit meiner Frau zusammen. Wir wohnen in einer WG. Das heißt, wir teilen mit 21 Menschen insgesamt 2 Etagen. Da kochen wir und essen wir zusammen oder feiern zusammen. Und dann natürlich haben wir mit der Genossenschaft insgesamt zu tun.
Christoph Gröner, Vorstandsvorsitzender der CG-Gruppe AG.
Mein Wohnzimmer, das ist die sinnloseste Investition, die ein Mensch machen kann, weil das sieht mich in der Woche 6 Stunden. Und wenn dieses Wohnzimmer noch 10 anderen zur Verfügung gestellt würden, würde ich es vermutlich nicht merken, außer vielleicht am Abrieb an den Polstermöbeln oder sowas. Oder am Geruch, weil einer raucht oder sowas.
Ja, also so eine Genossenschaft kostet Zeit. Man muss bereit und auch in der Lage sein, jede Menge auszudiskutieren. Manche sind genervt mit so viel Demokratie. Für manchen geht es alles zu langsam nach vorne. Manche finden das aber gut so. Ja, das ist eben so eine Lebensentscheidung.
Ach, ich bin selber so ein Typ. Ich bin viel geschäftlich unterwegs und der Rollkoffer ist eine klasse Erfindung, weil man dann seine Pieselotten nicht tragen muss. Für mich ist das eigentlich positiv besetzt. Das will vielleicht nachher keiner hören, aber ich sag's trotzdem, als der Tempelhofer Flughafen noch offen war, war das ganz elegant mit dem Rollkoffer oder aus Tempelhof darüber gelaufen, weggeflogen. Ja, Rollkoffer ist eine coole Erfindung.
Also auch das, was architektonisch passiert, ist eine absolute Enttäuschung, ist eine Katastrophe. Es ist einfach beschämend, das passt nicht zu Berlin. Da sollte Berlin viel selbstbewusster sein und einfach eine Stimmung schaffen, in der deutlich gemacht wird, was man hier architektonisch und städteplanerisch möchte. Man sollte zur Kenntnis nehmen, dass Berlin schon immer eine Mieterstadt war. Es ist immer noch zu 85%, glaube ich, wohnen Leute hier zur Miete. Und ich glaube, es wird zu wenig darüber nachgedacht, was das für Folgen hat auf die gesamte Bevölkerungsstruktur, auf die Stimmung, auf die Atmosphäre in der Stadt, wenn das eben nicht fortgesetzt wird, wenn diese Struktur aufgegeben wird. Das ist zum Beispiel der große Unterschied zwischen Paris und Berlin.
Man sollte sich Sorgen machen. Berlin entwickelt sich schnell, also wirklich schneller als erwartet. Wir sind alle überrascht. Und wenn es so weitergeht, dann ist es irgendwann vorbei in Berlin. Ich sage vorbei mit lustig, vorbei mit der Bezahlbarkeit, auch vorbei mit solchen Projekten, jedenfalls in der Innenstadt.
Ach, ich glaube, Berlin ist schon, wenn man das jetzt international vergleicht, gar keine schlechte Stadt. Es hat doch eine überschaubare Größe, wenn man das im internationalen Vergleich sieht. Es hat ein tolles ÖPNV-System und im Grunde, also mein Wunsch wäre, dass die Stadt zugänglich bleibt. Also dass jeder, der in dieser Stadt wohnt, die Möglichkeit hat, an andere Orte zu gelangen für wenig Geld und da zu sein. Dass es keine gated communities gibt oder Viertel, die andere Leute draußen halten oder meinen, das tun zu können, sondern dass es eigentlich klar ist, dass der Einflussbereich des Besitzbürgers dann aber auch tatsächlich am Bürgersteig endet und den können alle benutzen. Also ich glaube, dass die Frage, wie machen wir das, dass wir das für unsere Kinder erhalten, diese Qualität des Offenen, des Nicht-Fertigen, des Nicht-Abgeschlossenen. Und ich denke, das wäre ein Projekt, wo ich gerne mit mehr Leuten drüber nachdenken würde und nicht immer nur mit denen, die ihre eigenen Interessen gerade verfolgen. Das wäre nicht schön.
Also man muss sagen, dass es natürlich schon positiv war, dass diese Häuser saniert worden sind. Ja? Also ich meine, die werden spätestens, glaube ich, 30, 40 Jahre später werden sie eingefallen. Sie sind ja sozusagen dadurch zusammengehalten worden, dass wir geheizt haben, dass wir die Wasserhähne aufgemacht haben, also dass Wasser geflossen ist, dass es nicht gestockt hat. Also dass quasi jemand da drin lebte. Also man sieht das ja sofort, ein Haus, was nicht bewohnt ist, das fällt irgendwann zusammen. Ja. Das konnte man im Osten ja wirklich sehr gut sehen. Und dass es eben saniert worden ist, das ist eine große Leistung gewesen, das auch zu machen. Und es hätte wahrscheinlich eine öffentliche Hand nicht allein gekonnt. brauchen wir uns gar keine Illusionen zu machen. Aber die Frage ist natürlich, wenn einmal eine Mieterstadt wie Berlin in eine Eigentumsstadt verwandelt ist, das macht man nicht mehr rückgängig. Da brauchst du eine Revolution.
Ferien, Urlaub, ein permanentes Geräusch. Aber mich freut, es hat ja auch die Vielfalt, also der Jungschen, da habe ich ja auch ein Stück weit mit unterstützt, zum Beispiel, dass junge Künstler und so weiter hierher kamen und aus allen möglichen Herren Ländern kamen. Das hat auch zugenommen. Aber deswegen muss mir das Geräusch auf den kaputten Pflasterstein nicht gefallen.
Ich glaube, dass wir eine ganz gute Chance haben, durch diese Digitalisierung, durch die Offenheit, durch das Transparente, das wird da sein, eigentlich eine Gesellschaftsform in den Städten zu organisieren, in denen eben die verschiedenen Beweggründe, weswegen ich da bin, die verschiedenen wirtschaftlichen Ansätze, die verschiedenen Einkommensstrukturen, die verschiedenen sozialen Strukturen, dass ich die eben dort nebeneinander, miteinander organisiert habe. Das muss es sein. Und das muss dann im Baulichen sozusagen sich widerspiegeln. Das muss also sozusagen das kleine Haus neben dem Hochhaus, das muss sozusagen die Blockrandbebauung neben sonst was so verbinden und die Infrastruktur machen.
Naja, da gibt es verschiedene Ebenen. Ne? Die Frage ist halt, wie sich die Leute organisieren, beziehungsweise ob Leute eigentlich das Recht in Anspruch nehmen, auch mit wenig oder gar keinem Geld in der Innenstadt Wohnraum zu beanspruchen. Das ist ja so diese Frage, Recht auf Stadt. Das andere ist, dass es halt unglaublich wenig Beteiligungsmöglichkeiten, wirkliche Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Diese Bürgerbeteiligungsgesetzgebungen, die laufen auf Bundesebene, die sind unglaublich schwer anzugehen. Das ist auch eine Sache, die, glaube ich, in den nächsten Jahren erkämpft werden muss.
Wir als Gruppe können natürlich nicht diese politischen Fragen lösen. Da müsste es natürlich eine starke soziale Bewegung geben, möglichst auch über Grenzen hinweg, um natürlich das zu stoppen. Es gibt natürlich so allgemein die Forderungen, Wohnraum darf nicht zur Ware werden, aber das ist natürlich so eine Frage, das geht um Kräfteverhältnisse. Und es gab natürlich Zeiten, wo die sozialen Bewegungen stärker waren, da wurden so Sachen durchgesetzt.
Da können Sie eigentlich nach Hause gehen und sagen, wieso gehe ich zur Arbeit? Ich muss es nicht, die Schweiz ist schön, auf Wiedersehen.
Also ich denke, das könnte ein Weg sein, den solche, ja, das Mietshäuser-Syndikat oder ähnliche Organisationen ja gehen. Die sagen, nee, wir müssen das dem Markt entziehen, weil der Markt will natürlich Geld verdienen, der Markt will Profit. Und man kann damit mutiger oder weniger mutig umgehen. München hat ja das Problem schon seit Jahren. Aber auch da sagen ja Leute, also gut, wer kein Geld hat, muss halt in die Außenbezirke. Und tja, das ist eben so. Ich wünsche mir eigentlich, dass das wieder vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Also, dass wir tatsächlich für einen Bedarf bauen. Das wäre doch schön. Also nicht für einen Markt, sondern für Leute, die tatsächlich einen Bedarf an Wohnraum haben und die sich das eben alleine nicht leisten können.
Kies und Kiez, der Sound der Gentrifizierung. Von Carmen Gräf, Martin Daske und Burkhard Schmidt. Sprecherin Carmen Gräf, Sprecher Oliver Broth. Komposition und Realisation Martin Daske, Produktion Südwestrundfunk 2017.